Herzlich willkommen beim Podcast von Immanuel Grauer. Wir hoffen, du hast eine gute Begegnung mit Inputs rund um den christlichen Glauben. Denn hier geht's um Jesus.
Psalm 122, ein Wallfahrtslied, gesungen auf dem Weg hinauf nach Jerusalem. Von David. Wie sehr habe ich mich gefreut, als andere zu mir sagten, lasst uns zum Haus des Herrn pilgern. Und jetzt stehen wir in deinen Toren, Jerusalem. Jerusalem, wie beeindruckend bist du erbaut. Eine Stadt, in der Haus in Haus fest errichtet steht. Dort hinauf zogen schon immer die Stämme Israels, die Stämme des Herrn. Es ist eine feste Ordnung für Israel, dort den Namen des Herrn zu preisen. Denn dort ist auch der Sitz des obersten Gerichts, der Thron des Königshauses Davids. Wünscht Jerusalem Frieden. Friede und Glück komme über alle, die Jerusalem, dich Jerusalem lieben. Ja, Friede herrsche innerhalb deiner Stadtmauern, Ruhe und Glück in deinen Palastanlagen. Wegen meiner Brüder und Freunde dort will ich dir Frieden zusprechen. Weil ich in dir das Haus des Herrn unseres Gottes steht, weil in dir das Haus des Herrn unseres Gottes steht, will ich nur das Beste für dich suchen. Wir hatten letztes Mal schon so eine kleine Einführung. Letztes Mal hat der Lukas Titus über den Bußpsalm gesprochen und er war zufällig auch aus den Wallfahrtspsalmen einer, der sich eben mit Buße befasst. Und er hat schon eine gute Einleitung gegeben, wie also dieser Wallfahrtspsalm so von den Leuten gesungen oft wurde oder gesprochen auf dem Weg eben hin zum Heiligtum Gottes in Jerusalem. Und dieser Psalm war also speziell für das gedacht, wenn die Leute sozusagen durch Jerusalem, durch das Stadttor von Jerusalem einziehen und dann so alles vor ihnen liegen, sie Jerusalem bewundern und sich freuen auf den Gottesdienst. Der David hat diesen Psalm geschrieben, wie wir hier sehen können. Und es ist vielleicht ein ganz schön weiter Weg von diesem Psalm zu euch, weil dieses Pilgerding, das ist nicht so unseres. Vor allem, wenn wir evangelisch sind, ist das Pilgerding wahrscheinlich sowieso nicht so unseres. Im katholischen Denken ist es ein bisschen stärker, bei den Moslems ist es ganz stark ausgeprägt, ne? Dieses Pilgern nach Mekka, um eben, ja, kann man sich sogar einen Namen dazu zulegen. Ein Hadschi ist man dann, einer, der die Hadschi, die Pilgerreise gemacht hat. Im Mittelalter hat es ein bisschen größere Hochkonjunktur gehabt, dass man nach Jerusalem gepilgert ist. Heute sind es meistens nur noch so ein paar Israel-Fans, die ihren Urlaub in Israel verbringen, weil das Land so wunderschön ist. Meine Eltern gehören dazu zum Beispiel. Ist auch wirklich ein schönes Land. Ich hatte einmal die Gelegenheit, dort zu sein und es ist wirklich lohnenswert, auch dort zu sein. Aber für diese Zeit, in der dieser Psalm geschrieben ist, also wir sind etwa 1000 Jahre vor Christus, war es sozusagen Jerusalem noch gar nicht lang im Besitz der Juden, sondern Jerusalem war ja gerade erst eingenommen. Und für sie war das was ganz Besonderes, dass Gott sich einen Platz erwählt hat, wo er wohnen möchte, wo er sein möchte. Und Gott hat ihnen das eben als Verpflichtung auferlegt, dass sie da immer wieder hinkommen müssen, um sich dort zu versammeln zum Gottesdienst. In drei Ebenen möchten wir uns den Psalm anschauen. Es gibt die ursprüngliche Bedeutung, die ihr hier drin sehen könnt. Was hat ein Pilger eigentlich gedacht, wenn er diesen Psalm rezitiert hat? Was hat David dabei gedacht, als er den Psalm geschrieben hat? Damit wir es ein bisschen besser verstehen, um was es hier geht. Aber daneben liegt natürlich auch eine Ebene, die ist genau für uns. In dem Psalmen wird mir auch sehr unmittelbar angesprochen für unser Leben. Und so auch hier. Es geht darum, dass wir wie wir unseren Glauben leben. Was ist für uns wichtig? Wie freuen wir uns auf den Gottesdienst oder auf das Treffen mit anderen, die auch Gott anbeten möchten. Wie geht es uns damit, in unserem Glauben im Alltag zu leben? Das ist hier auch drin. Und noch tiefer können wir gehen. Es ist auch eine gewisse prophetische Sicht in diesem Psalm enthalten. Es geht nicht nur um das Jerusalem hier auf der Erde, sondern im tiefsten vielleicht auch noch um das himmlische Jerusalem. Dieses Motiv Jerusalem wird ja durch die ganze Bibel verwendet, bis zum Schluss in der Offenbarung vor allem wird es sehr stark aufgegriffen für die Ewigkeit bei Gott. Das heißt, auch hier können wir diese prophetische Linie in dem Psalm sehr oft finden und übertragen auch auf das, wie gehen wir auf die Ewigkeit zu? Was ist unsere Einstellung in Bezug auf die Ewigkeit? Und diese drei Ebenen möchte man ein bisschen rausarbeiten. Ich hoffe, dass für euch was drin ist, damit dieser Psalm, der zunächst vielleicht sehr weit weg von uns wirkt, uns sehr nahe kommen kann und Gott zu uns sprechen kann. Ein erster Gedanke. Ich freue mich riesig auf mein Ziel, so habe ich es jetzt mal genannt. Ich denke, das passt sehr gut zu diesen ersten zwei Versen, wo der Pilger sich total freut, Gott zu begegnen in Jerusalem. Ein Wallfahrtslied, gesungen auf dem Weg nach Jerusalem, von David. Wie sehr habe ich mich gefreut, als andere zu mir sagten, lasst uns zum Haus des Herrn pilgern. Was ist es, ein Wallfahrtspsalm, wer hat es geschrieben? David, das sind die Sachen, die hier eben klargestellt werden zum Anfang. Und dann beginnt David direkt mit einer ganz großen Freude. Er drückt es so aus, wie toll das für ihn ist, dass er dahin gehen kann und dass er Gott begegnen kann. Warum freut er sich darauf? Für ihn ist Jerusalem so ein Stück geistliche Heimat gewesen. Da kann er mit anderen zusammen Gottesdienst feiern, da kann er irgendwie Gott anbeten und das ist für ihn eine Lust, eben keine Last. Wenn Leute zu ihm gekommen sind und gesagt haben, hey, komm auf, lass uns gehen zum Gottesdienst, lass uns gehen nach Jerusalem, hat er gesagt, yes, jawohl, da will ich hin, ich freue mich riesig drauf. Ich finde es toll, wenn ich Leute begegne, und das gibt es bei uns in der Gemeinde hier auch, immer wieder Leute, die mir das sagen, dass es ihnen auch so geht, wenn sie hierher kommen in die Gemeinde. Die sagen, so eine Freude für mich, hierher zu kommen. Hier begegne ich Gott. Hier spüre ich, dass Gott präsent ist. Hier spüre ich, dass Gott da ist. Klar, er ist überall da. Nicht nur hier. Aber irgendwie, wenn Leute zusammenkommen, mehrere Leute, die alle glauben, dann ist irgendwie Gottes Gegenwart auch emotional vielleicht viel stärker zu spüren für manche. Interessanterweise sind es oft vor allem, ach süß, sind es oft vor allem sehr junge Christen. Leute, die frisch im Glauben stehen. Leute, die vielleicht das noch nicht gewöhnt sind. Man könnte auch sagen, nur nicht abgestumpft sind. Manche von uns kommen schon sehr lange her. Und für die ist normal. Die sagen, hä, ich spüre gar nichts. Ist doch immer so wie immer. Schön. Macht man halt. Ne? Daher kommt man sonntags, tut irgendwie gut. Man ist wieder, wie mal die eine Frau gesagt hat zu ihrem Pfarrer, wo er sie gefragt hat, worum sie in den Gottesdienst geht, sagt sie, es ist wie mit einem Korb. Ne? Wenn man Wasser oben reinleert, läuft alles durch, aber der Korb ist nachher sauber. Ist auch ein schönes Bild. Einmal durchspülen, bitte. Sonntagmorgens. Aber es gibt Menschen, die freuen sich riesig auf den Gottesdienst. Die freuen sich in der Gemeinschaft, mit Gläubigen sich zu treffen, auszutauschen und Gott anzubeten. Und dazu hat er David gehört. Obwohl er schon so lange im Glauben war. Es gibt ja Leute, wenn man sie so fragt, hey, kommst du auch zum Gottesdienst? Dann reagieren sie ein bisschen pikiert. Also, hey, was? Wieso fragst du mich? Was geht dich das an, ob ich zum Gottesdienst komme? So. Macht ihr nicht, natürlich. Aber vielleicht im Inneren manchmal. Will der mich jetzt kontrollieren? Will der mir jetzt sagen, dass ich kommen muss oder so? Was soll das? Ich war doch die letzten 4 Male da. Ich habe doch nicht gefehlt. Warum sagt er das? David hat sich gar nichts dran gedacht. Da kommt jemand zu ihm und er war der König. Also irgendein Untergebener kommt zu ihm und sagt, hey, auf, komm, lass uns gehen zum Haus des Herrn, zu feiern Gottes. Und sagt er, ja, super, freue ich mich drauf, klasse, los geht's. Es gibt Leute von euch, die sind schon seit Methusalem oder so im Glaube, schon ewig lang. Da dürfen die Jungen auf die auch zugehen und sagen, hey, komm, lass uns gehen. Manche im Teenie-Kreis machen das bei mir auch. Die sagen zu mir, Emanuel, sehen wir uns am Sonntag im Gottesdienst. Ja, ist ja mein Job. Muss ja. Steht war auch da. Nee, ich sage natürlich, na klasse, freue ich mich drauf. Super, bist auch da. Und so ermutigen wir uns gegenseitig, ungewollt irgendwie, dass wir miteinander im Gottesdienst hier auftauchen. Macht's Freude, einander einzuladen? Macht dir's Freude, eingeladen zu werden, von anderen herzukommen, obwohl du sowieso da bist? Und macht es dir Freude, andere einzuladen, die eigentlich sowieso da sind? Es ermutigt uns gegenseitig, wenn wir miteinander unterwegs sind, so ein Stück kleine Pilgerreise. Ich würde mich freuen, wenn wir so eine Einladekultur noch stärker und noch mehr in unserer Gemeinde verwirklichen könnten. Dass wir wirklich einander Mut machen, zu kommen, miteinander Gemeinschaft zu haben und im Wort Gottes und ihn anzubeten. Aber nicht nur für uns selber ist es wichtig. Ihr habt sicher Freunde, Bekannte, Nachbarn, Arbeitskollegen, von denen ihr auch wünschen würdet, dass sie Jesus kennenlernen könnten. Vielleicht ein Bruder oder eine Schwester, Mama, Papa oder Kinder. Und vielleicht habt ihr schon manchmal probiert, ihnen zu sagen, hey, komm doch mal da, komm doch mal da. Interessant ist, dass David hier anfängt und sagt, es ist jemand zu ihm gekommen und hat gesagt, lass uns gemeinsam gehen. Der sagt nicht, hey, da ist übrigens Gottesdienst, komm ich auch vorbei. Sondern der sagt, lass uns gemeinsam gehen. Der hat ihn abgeholt. Ne? Ich habe das schon manches Mal im Teenie-Kreis gemacht, wenn Leute den Einstieg in den Teenie-Kreis nicht packen, dann sage ich ihnen einfach, hey, Freitag ist Teenie-Kreis, ich komme um 6 Uhr vorbei und hol dich ab. Ja? Und dann packen sie den Einstieg und dann sind sie da und dann fühlen sie sich wohl auch nach einer gewissen Zeit. Hoffentlich. Aber diese Einladekultur, jemand mitnehmen auf dem Weg hin, zur Anbetung Gottes. Das wäre klasse. Prophetisch gesehen wird es eine Zeit geben, wo das alle Völker auf der Erde tun werden. Wir lesen in Jesaja 2, Vers 3 einen interessanten Vers, der, ich denke, vom tausendjährigen Reich spricht, diese Zeit, bevor die Ewigkeit anbricht. Viele Völker werden hingehen und sagen, komm, Lass uns hinauf zum Berg des Herrn gehen und zum Haus des Gottes Jakobs, dass er uns lehre seine Wege und wir auf seiner Straße wandeln. Es kommt eine Zeit, wo Jerusalem, auch wenn es jetzt gerade voll umkämpft ist, gar keine Stadt des Friedens ist, obwohl es der Name eigentlich bedeutet. Es kommt eine Zeit, wo das wieder Stadt des Friedens sein wird. Und die ganze Menschheit wird wieder hier Gott zentral anbeten können und wird dorthin gehen. So sagt uns die Bibel das. Aber im allertiefsten spricht es noch von einer ganz anderen Zeit, dieser Vers. Er spricht eigentlich von der Sehnsucht nach der himmlischen Heimat. Und da ist für mich die Frage, die ich an mich selber immer wieder stelle, habe ich Sehnsucht nach der himmlischen Heimat? Die ersten Christen haben so einen Ausdruck benutzt, Maranatha, übersetzt ungefähr, Herr, komm bald. Die haben gesagt, jawohl, ich freue mich so auf die Ewigkeit, das ist nicht alles. Hier ist manches schwer, aber in der Ewigkeit wird es wunderbar werden. Und da freue ich mich drauf. Herr, komm bald, mach dem ein Ende. Bitte, hol mich zu dir. Wenn es uns so gut geht, wie hier in Deutschland, dann vergessen wir das manchmal. Dann habt ihr alles, was ihr wollt, seid gerade frisch verliebt oder seid kurz vor der Hochzeit oder was auch immer. Ihr habt gerade ein Kind gekriegt oder es im Beruf geht's gerade aufwärts oder so. Dann vergessen wir manchmal, dass das Allerbeste unseres Lebens noch kommt. In der Ewigkeit. Und da möchte uns dieser Psalm ermutigen, dass wir uns darauf hinstoßen selber, dass er sagt, hey, Achtung, das Beste kommt noch. Nicht zu tiefe Wurzeln schlagen hier, das Beste kommt noch. Jetzt stehen wir in deinen Toren, sagt er hier in Vers 2. Jetzt stehen wir in deinen Toren, Jerusalem. Ihr könnt euch das so vorstellen, die Pilger sind also jetzt den ganzen gefahrvollen Weg gelaufen nach Jerusalem und jetzt machen sie den ersten Schritt hinein ins Tor. Und die sind total überwältigt von dem, was da ist. Außerhalb von Jerusalem war es saugefährlich. Die Pilger waren ständig in Gefahren ausgesetzt, ne? Vor allem mit dem Räuber und wilde Tiere, das waren die zwei großen Gefahren. Aber sobald sie in die Stadt reinkommen, geht's ihnen gut. Freude und Sicherheit und sie freuen sich riesig, dass sie angekommen sind. Mit einem Bein im himmlischen Jerusalem. Wir stehen alle mit einem Bein im Grab. Wir sind uns dessen nur nicht bewusst. Manchmal in großen Krisenzeiten, wenn eine schwere Krankheit über uns kommt oder wenn wir einen Unfall machen und wir merken, das war knapp, dann merken wir so ein Stück davon, dass wir mit einem Bein eigentlich in der Ewigkeit schon stehen. Mir ging das eben so als 18-Jährige, wo mir der Blindarm geplatzt ist im Krankenhaus und die Ärzte das erst viel zu spät gemerkt haben. Da wäre ich fast gestorben. Und in solchen Momenten wird es dir bewusst. Das Leben ist was Kostbares, aber das Beste kommt noch. Die Ewigkeit. Und es ist ein großes Vorrecht, dass wir Bürger vom himmlischen Jerusalem sein können. Ich habe von einem Prediger gelesen, Edward Payson im 19. Jahrhundert in England. Der hat sich auch gerne in seinen Predigten mit der Ewigkeit auseinandergesetzt und hat immer gern dieses Bild benutzt vom himmlischen Jerusalem. Das war wohl so ein Lieblingsbild von ihm. Und als es bei ihm ans Sterben ging, da hat er in seiner Sterbestunde so eine Aussage gemacht, die aufgeschrieben wurde. Ich lese es mal vor. Die himmlische Stadt liegt vor meinen Blicken. Ihre Herrlichkeit strahlt auf mich. Ihre Lüfte fesseln mich. Ihre Wohlgerüche werden zu mir herübergetragen. Ihre Harmonien treffen mein Ohr. Und ihr Odem weht mir ins Herz. Nichts trennt mich von ihr als das Wasser des Todes, das mir ab jetzt wie ein geringfügiges Bächlein erscheint, über das ich mit einem Schritt setzen kann, sobald Gott es erlaubt. Ich jauchze vor Wonne und zittere doch fast, da ich in diese überschwängliche Klarheit blicke. Wie cool ist denn das, wenn wir so über die Ewigkeit reden können, wenn wir auf unserem Sterbebett liegen und sagen, was freue ich mich jetzt? Nicht, dass es zu Ende ist, sondern ich freue mich jetzt, dass es erst richtig losgeht. Ich glaube, wir als Deutsche tun uns ganz schwer damit, weil wir dieses Thema Tod total ausgeklammert haben. Wir sind jung, wir sind kräftig, ihr seid Jugendliche, es geht euch gut, was müsst ihr über den Tod nachdenken? Und doch fordert uns die Bibel an vielen Stellen dazu auf, dass wir über den Tod nachdenken. Schon als junge Menschen darüber nachdenken, dass es irgendwann mal aus ist. Denn dann leben wir anders. Nur ein Vers als Beispiel, Psalm 90, Vers 10 und 12. Unser Leben dauert 70 Jahre und wenn wir noch Kraft haben, dann auch 80 Jahre. Was uns daran so wichtig erschien, ist letztlich nur Mühe und trügerische Sicherheit. Denn schnell eilen unsere Tage vorüber, als flögen wir davon. Lehre uns zu bedenken, wie wenig Lebenstage uns bleiben, damit wir ein Herz voll Weisheit erlangen. Es ist so kurz. Je jünger man ist, desto weniger durchblickt man das. Als ich ein Kind war, kam mir das Leben so lang vor. Und mit jedem Jahr, wo ich länger lebe, kommt es mir immer kürzer vor. Ne? Geht immer schneller, immer gleich schon wieder, gerade habe ich die 15 geschrieben, muss ich 16 schreiben jetzt demnächst, übermorgen oder so, 2016. Es geht so schnell. Wie gut ist es, früh daran zu denken, dass es irgendwann zu Ende ist, dann leben wir anders. Und da kommen wir wieder auf Konfuzius zu sprechen. Der Weg ist eben nicht das Ziel, sondern wenn wir das Ziel sehen, leben wir den Weg anders. Irgendwann sind wir bei Gott. Und das ist das Wunderbare, wenn wir zu ihm gehören. Paulus freut sich darüber ganz arg und er drückt es so aus in Epheser 2, Vers 19. Ihr seid jetzt also nicht länger Fremde ohne Bürgerrecht, sondern seid Bürger des Himmels. Ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Hey, ich wünsche mir, dass du zu Gottes Familie gehörst. Und wenn du zu Gottes Familie gehörst, dann Gratulation. Dann bist du dabei. Dann sehen wir uns in der Ewigkeit. Dann können wir miteinander, da kommt ja das Eigentliche erst noch, Ewigkeit. Man kann sich das gar nicht richtig vorstellen. Unser Leben jetzt, was ist es schon? Überlegt man, wir leben vielleicht in der Ewigkeit nach 2000 Jahren, denkt mir mal zurück an die 70 Jahre, die wir hier gelebt haben oder 80, was ist es? Weg. Es ist gar nichts. Und wenn wir von daher denken, leben wir völlig anders. Ich freue mich riesig auf mein Ziel. Du auch? Das ist ja dieser erste Gedanke, der drin steckt, in diesem Pilgerdenken. Der zweite Gedanke, ich staune über mein Ziel. Kleines Bild habe ich mitgebracht von Israel, das ich geschossen habe, von Jerusalem. Es ist schon ja, beeindruckend, das zu sehen. Wie viel mehr muss es beeindruckend gewesen sein damals, als es wirklich noch eine blühende und schöne Stadt war. Jetzt ist es ja viel kaputt auch und so. Als junger Kerl war ich ab und zu mit meinem Patenonkel in Italien. Der hat ein Ferienhaus gehabt im Lago Maggiore. Und es war was Besonderes, wenn wir raus konnten und mal so ein bisschen weiter weg als bis zum nächsten Dorf gehen. Und da muss man dann so über die, ihr wisst es ja, über die Alpen, eigentlich unter den Alpen durch. Wir haben ja schöne Tunnels. Und mein Patenonkel, der hat sich immer mal Freude draus gemacht, mit uns dann über den Pass zu fahren. Ja. Dann schlängelt man sich also diese Passstraße hinauf, die Serpentinen, wenn nicht gerade irgend so eine so ein Schleicher vor einem hängt oder so, kann man das auch einigermaßen genießen. Und wenn es mir ist immer oft auch schlecht geworden beim Autofahren, dann hat man auch noch ein paar Nebenwirkungen bei so einem Unterfangen. Aber wenn man oben ist und sein Auto parkt und dann auf die Aussichtsplattform geht und dann so runterschaut nach, was weiß ich, Italien zum Beispiel oder so, je nachdem, wo man steht, das ist Wahnsinn. Wenn man sieht, wo man hingeht und wie schön es dort ist, halt so ganz anders als man das, was man gewöhnt ist, sondern was Wunderschönes. Dann denkt man, es hat sich gelohnt, die Mühe, dass man es auf sich genommen hat. War wunderschön. Ich staune über mein Ziel. Vielen Pilgern ging es genauso, wenn sie nach Jerusalem gegangen sind und sie haben so die letzte Wegbiegung genommen und dann bam, da stand Jerusalem. Wahnsinn, wie schön ist das. Und dann sind sie vielleicht die letzten Schritte gerannt zum Tor und da haben sie sich dann gefreut, dass sie drin war. Jerusalem, Vers 3. Wie beeindruckend bist du erbaut. Eine Stadt, in der Haus an Haus fest errichtet steht. Die begrüßen Jerusalem, sie sprechen das an, wow, Jerusalem, hallo, wie einen alten Bekannten, ne, obwohl es ja nur eine Stadt ist. Sie freuen sich, toll, dass du immer noch da bist. Zu ihren guten Zeiten war Jerusalem eine blühende Stadt, war was Wunderschönes auch anzugucken und eng gebaut und durchdacht auch und geplant. David hat es ja gut ausgedacht und geplant und Salomo noch mehr. Ja, heute ist es nicht mehr ganz so, heute ist es ein großes Durcheinander, wenn er da durchrennt, so. Da wird illegal gebaut an allen Ecken und Enden und vier verschiedene große Kulturen leben in einer Stadt. Das ist ein bisschen anders geworden. Aber damals muss es sehr beeindruckend gewesen sein, die Ordnung und die Einheit in dieser Stadt. Ich wünsche mir, dass unsere Gemeinde auch solch einen Eindruck macht. Dass wir eine innere Einheit, eine innere Ordnung haben. Unser Teenie-Kreis, unser Jugendkreis, unsere Hauskreise, egal wo wir sind, zusammenkommen, unsere Familien, die kleinste Zelle. Dass Einheit und Ordnung da ist. Klar. Es gibt Schicksalsschläge, manchmal funktioniert es nicht. Aber wenn wir was dazu beitragen können, dann wäre es toll, wenn wir das tun würden, Vergebung aussprechen könnten, wenn wir Beziehungen in Ordnung bringen können. Vielleicht gibt es Leute, die hier drin sitzen, mit denen du im Unfrieden lebst. Dann kommt keiner hier rein und sagt, wow, was für eine tolle Ordnung hier drin. Oh, wie schön sie sich lieb haben, wie klasse doch die Gemeinde da ist. Sondern sagen sie, oh, hier ist dicke Luft. Hier ist irgendwas im Argen oder so. Viele Menschen haben ein feines Gespür für solche Sachen. Ob wirklich Liebe und Vergebungsbereitschaft bei uns da ist, in unserem Herzen, in unseren Beziehungen oder ob es nur Gelaber ist. Wie ist es bei uns? Können Leute vor uns, vor unserer Gemeinde, vor unserem Leben stehen und sagen, wow, hier wohnt Gott. Vers 4, dort hinauf zogen schon immer die Stämme Israels, die Stämme des Herrn. Es ist eine feste Ordnung für Israel, dort den Namen des Herrn zu preisen. Also es war eine festgefügte Ordnung, es war Vorschrift, dass mindestens dreimal im Jahr zumindest die Männer nach Jerusalem ziehen mussten. 2. Mose 23 ist es festgelegt. Die Frauen war ein bisschen beschwerlich der Weg und die Kinder deswegen durften die daheim bleiben, aber die Männer mussten wenigstens da sein. Warum hat Gott diese Ordnung erlassen? Dem nachzuspüren ist interessant. Dieses zentrale Heiligtum, der Ort der Anbetung Gottes, hat wie nichts anderes dazu beigetragen, dass Israel eine Einheit war. 12 Stämme, die total unterschiedlich waren, die total unterschiedlich gewohnt haben, die mussten irgendwie zusammengehalten werden. Und das war durch dieses zentrale Heiligtum Israel, ist nach Jerusalem gegangen, hat Gott dort angebetet. Alle sind zusammengekommen, egal ob sie jetzt vom Stamm Ruben oder vom Stamm Juda waren oder wo auch immer her. Hier war ihr zentraler Anbetungsort. Und erst als dieses zerstört wurde, ist auch die Einheit zerbrochen. Der David, der hier diesen Psalm schreibt, hat einen Sohn gekriegt, Salomo, der wiederum einen Sohn, Rehabeam. Und unter diesem Sohn ist es auseinandergebrochen. Der Rehabeam hat auf einmal durch das Gericht Gottes einen Gegenspieler gekriegt, den Jerobeam. Und das Reich ist auseinandergebrochen. Rehabeam hatte nur noch 2 Stämme, Jerobeam 10 Stämme, die ihm nachgefolgt sind. Aber bei diesen 2 Stämmen war Jerusalem. Und alle, könnt ihr euch das vorstellen, aus unserer deutschen Geschichte ist ja easy, ne? DDR, BRD, Trennung, und die Leute aus den 10 Stämmen haben trotzdem die ganze Zeit rüber gemacht in die andere Hälfte von Israel, weil da Jerusalem war, weil da das Heiligtum Gottes stand. Und das hat sie immer noch zusammengehalten als ganzes Volk Israel. Und dann kam der Jerobeam, der König von diesen 10 Stämmen, zu der Überzeugung, ich muss ein neues Heiligtum erfinden. Und er hat 2 Götzenaltäre oder Götzenstandbilder aufgebaut in Dan und Beersheba in seinem Reich und hat gesagt, Leute, ab jetzt müsst ihr nicht mehr nach Jerusalem, ab jetzt könnt ihr direkt hier Gott anbeten. Und das haben sie gemacht und das war der Anfang vom Ende. Denn dieses eine zentrale Heiligtum hat sie zusammengehalten als Volk. Wie viel wäre auch wir in unserem Leben, in unserer Gemeinde, so ein zentrales, ja, ein zentraler Ort der Anbetung. Und damit meine ich jetzt nicht unbedingt ein Haus. Wir als Christen sind auf der ganzen Welt verstreut. Manche sind evangelisch, katholisch, freikirchlich, landeskirchlich. Egal, zu was für einer Denomination oder Konfession wir gehören. Wenn das Zentrale stimmt, wenn Jesus das Zentrum unseres Lebens ist, dann sind wir eine Einheit. Und in dem Moment, wo wir irgendwas anders nebendran aufbauen, dann brechen wir auseinander. Und deswegen auch immer wieder für uns die Herausforderung, dass wir das Zentrum sein lassen. Und dass wir uns nicht aufreiben in Nebenschauplätzen und uns auseinander dividieren lassen. Als Christen weltweit, dass wir zueinander halten. Sicher, die Leute, die gerade in Syrien verfolgt werden, die Christen, die sind sicher keine Evangelikalen oder Pietisten in unserem Sinn. Die sind vielleicht syrisch-orthodox oder so. Die haben vielleicht andere Rituale oder Art zu glauben, aber sie sind unsere Geschwister. Sie gehören zu uns, denn das Zentrum ihres Glaubens ist genauso Jesus wie bei uns. Und jetzt können wir das runterbrechen in unsere Gemeinde hier. Auch hier brauchen wir diese Einheit. Auch hier haben wir unterschiedliche Ansichten. Ihr kommt rein, manche sind jung, manche sind nicht mehr jung, manche mögen laute Musik, manche leise, manche mögen 2 Stunden predigen, andere sind 2 Minuten zu viel oder so. Aber wir haben ein Zentrum. Und das macht uns stark, wenn wir dieses Zentrum auch im Blick behalten. Jesus Christus, der Ort und der Grund unserer Anbetung. Wenn wir das im Fokus behalten, dann sind wir eine Einheit. Wie freue ich mich vor allem auch in dieser Hinsicht auf die Ewigkeit? Weil heute kann ich mich schon manchmal fetzen mit Leuten aus anderen Kirchen, wenn ich denke, die liegen daneben oder so. Ne? Man ist ja schnell in diesem Denken drin. Aber in der Ewigkeit werden auch diese ganzen Unterschiede durch die ewige Wahrheit Gottes abgelöst. Und dann sind wir einfach nur noch eine liebevolle, fröhliche und freudige Einheit. Das wird wunderbar werden. Und auch in diesem Sinne spricht der Psalm uns Mut zu. Vers 5, wenn ihr hier lest. Denn dort, schreibt der David weiter, denn dort ist auch der Sitz des obersten Gerichtes, des Thrones, des Königshauses Davids. Was soll denn jetzt das? Erstaunt gerade über die Gottesdienste und über das ganze Geistliche und wie toll das ist, dass Gott einen Ort der Anbetung hat. Und jetzt auf einmal redet er von Gericht. Was interessiert mich, ob der Bundesgerichtshof in Karlsruhe ist oder in Berlin? Ne? Das interessiert mich nur, wenn die durch meine Straße fahren in der Polizeieskorte. Ansonsten interessiert mich das nicht. Und er, für ihn war das ganz wichtig. Die oberste Gerichtsbarkeit im Land war in Jerusalem. Warum? Warum bringt er die Verbindung vom Glaube auf einmal zum, wo Recht gesprochen wird? Ganz interessant auch bei David hier. David geht selbstverständlich davon aus, dass unser Leben, auch in einem Rechtsstaat, unser Leben, wo gerechtes Recht ausgesprochen wird, nur in der Abhängigkeit von Gott stattfinden kann. In dem Moment, wo sich Menschen von Gott lösen, von den Werten der Bibel lösen, in dem Moment wird auch die Rechtsprechung ungerecht. Die Gründer der Bundesrepublik Deutschland wussten das. Und deswegen haben sie sich, als sie sich das Grundgesetz gegeben haben, haben sie sich ganz besonders auf Gott berufen. Ich habe das mal hier eingeblendet. Präambel, ich weiß gar nicht, ich glaube 1948 war das. Im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen, von dem Willen beseelt, als gleichberechtigtes Glied in einem vereinten Europa dem Frieden der Welt zu dienen, hat sich das deutsche Volk Kraft seiner verfassungsgebenden Gewalt dieses Grundgesetz gegeben. Im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und Menschen. Die Gründungsväter unseres Landes wussten, wir sind vor Gott verantwortlich. Und nur wenn wir vor Gott verantwortlich sind, können wir einen Rechtsstaat haben. Und das haben sie aus der Bibel, denn das kommt in der Bibel vor. Gerechtigkeit, geistliche Gerechtigkeit und Gerechtigkeit im Recht gehört 1:1 zusammen. Verantwortung vor Gott. Und in unserem Land ist sicherlich auch das ein Grund des Niedergangs, des moralischen Niedergangs, auch des, sagen wir mal, rechtsstaatlichen Niedergangs, ist sicherlich auch das, dass die Menschen sich mehr und mehr von Gott weglösen. Ihr könnt den Unterschied machen. Ihr könnt euch innerlich an Gott ketten und könnt die Gesetze unseres Landes auch einhalten und es vormachen. Für viele ist es doch selbstverständlich, dass man schummelt in der Steuer oder was weiß ich. Wir können einen Unterschied machen. Aber selbst da, wo wir auf der Erde keine volle Gerechtigkeit erfahren, können wir uns freuen. Auch hier kommt wieder der prophetische Charakter des Psalms zum Tragen. Wir können uns freuen auf eine Ewigkeit. Es kommt eine Zeit, wo absolut gerechtes Gericht gesprochen wird. Alles, was heute in dieser Zeit eben nicht gerecht zugeht und was wir jetzt gerade sehen in den ganzen Ländern, wo Krieg herrscht, Unterdrückung herrscht, Sklaverei, wir haben 29 Millionen Sklaven auf der Welt. All diese Ungerechtigkeit, die wird irgendwann vor Gottes Gericht kommen und Gott wird Recht sprechen darüber. Und das Tolle ist, wir müssen keine Angst davor haben. Wenn wir zu Jesus gehören, müssen wir vor dem Gericht Gottes nicht mal so ein bisschen Angst haben davor, denn wir können jetzt schon mit ihm so ins Reine kommen, dass wir, wie Jesus sagt, gar nicht mehr in das Gericht kommen. Paulus drückt es mal, ich denke Paulus war es, der den Hebräerbrief geschrieben hat, er drückt es mal im Hebräerbrief so aus: Wir wollen also voll Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns sein Erbarmen schenkt und uns seine Gnade erfahren lässt und wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Du kannst mit Gott ins Reine kommen, heute. Du musst nicht auf das Gericht warten, das irgendwann ist. Gott wird irgendwann Gericht sprechen. Aber du kannst heute deine Beziehung zu Gott klären und dann ist alles gut zwischen euch. Und du kannst dich freuen auf die Ewigkeit ohne Abstrich. Falls es noch nicht so ist bei dir, dann nutz den Tag heute, um deine Beziehung zu Gott zu klären. Der dritte Gedanke. Nachdem David quasi gestaunt hat, sich gefreut hat auf sein Ziel, gestaunt hat über Jerusalem, ist er jetzt in Jerusalem, der Pilger ist in Jerusalem angelangt und jetzt merkt er, ich wünsche diesem Ort so viel Frieden. Ich wünsche dem so viel Frieden. Ich habe es mal so genannt, suche Frieden. Wünscht Jerusalem Frieden. Glück, Friede und Glück komme über alle, die dich, Jerusalem, lieben. Ja, Friede herrsche innerhalb deiner Stadtmauern, Ruhe und Glück in deinen Palastanlagen. Dreimal kommt dieses Wort Frieden, Shalom vor. Und es ist so wichtig. Diese Stadt hat diesen Begriff Shalom in sich, Jerusalem, ne, Jerusalem, die Stadt des Friedens. Und trotzdem hat es in dieser Stadt so gut wie nie in der ganzen Geschichte Frieden gegeben. Immer mal nur kurze Momente, wo sie Frieden gehabt haben. Es gibt keine Stadt der Welt, die so umkämpft und so friedlos lebt wie Jerusalem. Aber Friede meint noch viel mehr als einfach nur, dass es keinen Krieg gibt. Das hebräische Wort Shalom ist ganz umfassend. Gott möchte nicht nur Frieden für dich haben, auch hier, dass eben wir nicht im Krieg sind, das ist schon toll, sondern Gott möchte Frieden in deinen Beziehungen haben. Gott möchte auch Frieden auf deiner Arbeit haben, in der Schule, im Studium. Gott möchte Beziehungsfrieden haben. Der Begriff ist sogar in gewisser Hinsicht ein wirtschaftlicher, ökonomischer Begriff, dass wir auch da Frieden haben, gut unserer Arbeit nachgehen können. Auch das, was wir arbeiten, auch davon leben können und so. Das ist ein sehr umfassender Begriff, nicht einfach nur kein Krieg. Und Jesus greift ja dieses Motiv des Friedens auch für uns persönlich auf im Neuen Testament. Er sagt, selig sind die, die Frieden stiften. Denn ihnen wird die Erde gehören. Selig sind die, die Frieden stiften. Frieden stiften. Bist du ein Friedensstifter? Ich sage es manchmal zu meinen Kindern, die können es schon nicht mehr hören. Dann sagen sie, wenn sie miteinander streiten, sage ich es ja normal dann nur. Ne? Bist du ein Friedensstifter? Wenn du reingehst in deinen Betrieb oder in deine Klasse oder in den Hörsaal, zieht sich dann so ein Hauch des Friedens hinter dir her? Wenn man das manchmal so im Film sieht, so die Glitzersterne, so, so, dass alle Leute merken, in dem seiner Gegenwart, in der Gegenwart, da blüht alles auf. Wow. Die bringt den Frieden Gottes. Sind wir als Gemeinde ein Ort des Friedens? Bringen wir dieser Stadt, in der wir wohnen, bringt ihr dem Umfeld, in dem ihr lebt, Frieden? Für uns eine große Herausforderung, der wir uns stellen möchten. Klar, wir wissen, dass der wirkliche Friede auch zwischen uns Menschen erst in der Ewigkeit stattfinden wird. Hier menschelt es einfach unter Menschen. Wir sind so schnell beleidigt und eingeschnappt und dann ja, verstehen Sachen falsch, Kommunikation, Missverständnisse ohne Ende. Und dann ist der Frieden gestört. Und dann müssen wir wieder aufeinander zugehen. Und das ist die Herausforderung auch an euch. Geht aufeinander zu, bringt Sachen in Ordnung, sprecht Vergebung aus. Entschuldigt euch beieinander, tut alles dafür, dass Friede zwischen uns herrscht, dass wir in befriedeten Verhältnissen leben. Aber noch mehr spricht auch diese Verse von dem wirklichen Jerusalem. Das wirkliche Jerusalem, das ja heute noch existiert, immer noch, ist ein Beweis der Existenz Gottes, das hat ja keinen Frieden, bis heute nicht. Schwer bewacht und von vielen verschiedenen Kulturen und Religionen als Stadt gefordert, Palästinenser und Israeliten streiten darum und so weiter. Es gibt keinen Frieden in dieser Stadt. Israel ist das erste Bundesvolk Gottes, das er sich als erstes erwählt hat. 1. Mose 12, Abraham. In dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Ich erwähle dich, sagt Gott, und deine Nachkommen. Er hat Israel dann erwählt, also Jakob ist ja der andere Name für Israel. Und er sagt, du sollst der Segensträger sein. Und erst später sind wir als Christen hinzugekommen, sozusagen. Wir sind eine Nachgeburt, wenn man so will, diesen Ausdruck benutzte Paulus im Neuen Testament. Wir sind später hinzugekommen und wir sind umso mehr auch, wie soll ich sagen, verpflichtet eigentlich dafür zu beten, dass Jerusalem Frieden hat. Es kann euch eigentlich nicht kalt lassen, es sollte uns als Christen nicht kalt lassen, wenn im Nahen Osten kein Friede herrscht. Und es tut mir weh, wenn ich sehe, wie viele so nur um sich selber kreisen, auch in unseren Gemeinden und sagen, was geht mich Israel an, interessiert mich nicht. Und wie in unseren Medien auch oft die Wahrheit verzerrt wird und sie negativ dargestellt werden. Es ist einer unserer Aufträge, dass wir beten für Jerusalem, dass es Frieden und Glück über Jerusalem kommt. Nehmt es doch mit und fangt an, dafür zu beten. Warum möchte Paulus Frieden haben für Jerusalem? Zwei Gründe nennt er hier noch zum Schluss. Vers 8, wegen meiner Brüder und Freunde, dort will ich dir Frieden zusprechen. Und Vers 9, weil in dir das Haus des Herrn und des Gottes steht, will ich nur das Beste für dich suchen. Klar, wegen seiner Brüder und Freunde möchte er Frieden. Die Leute, die da wohnen, die in der Umgebung von Jerusalem sind, die sind ja davon abhängig, dass Frieden ist. Man konnte seinen Acker nur bebauen und sein Dörfle aufbauen am Rand von Jerusalem, wenn da Frieden herrscht. Wenn Krieg herrscht, gibt es nichts zu essen, alles ist kaputt. Logo. Betest du auch für Frieden in unserer Gemeinde? Ich nehme es jetzt mal ganz praktisch für uns. Betest du, dass in unserer Gemeinde hier, in unserem Umfeld, in unseren Jugend- und Teenie-Kreisen, dass in dieser Umgebung Menschen aufblühen können und Frieden finden? Oder wie lebst du daheim? Wie gehst du mit deinen Nachbarn um? Ne? Das ist der ewige Motzer oder so. Der muss immer was sagen. Und dann der Nachbarschaftskrieg über den Gartenzaun hinweg. Wie gehst du mit deiner Mutter, mit deinem Vater, um Opa, Oma, mit deinen Kindern, Tanten, Onkels? Wie sind deine Beziehungen? Sind wir solche, die in deren Umfeld wirklich Friede herrscht? Wegen meiner Brüder und Freunde, dort will ich dir Frieden zusprechen. Es ist für alle Beteiligten von Vorteil gewesen, dass dort Friede herrscht. Und auch bei uns. Es ist für uns als Gemeinde, als Christen in dieser Welt nur von Vorteil, wenn bei uns Friede herrscht und wir Frieden in die Beziehung der Menschen um uns hereinbringen. Und der zweite Grund, er möchte Frieden für Jerusalem, weil dort das Haus Gottes steht. Jerusalem ist an und für sich nicht so eine tolle Stadt, finde ich jetzt. Manche finden sie wunderschön, ich finde sie auch ganz nett, sag ich mal. Aber es gibt viel schönere Städte. Ne? Ich würde lieber vielleicht in Dubai oder so. Das finde ich cool. Ne? Das ist vielleicht auch nett, aber das ist so menschengemacht, was Menschen alles so schaffen können. Finde ich auch schön. Oder vielleicht in irgendeinem alten Dorf in der Schweiz, wo so, in Kroatien war ich im ältesten Dorf Europas. Oder im kleinsten Dorf Europas, die kleinste Stadt Europas, 18 Einwohner oder so. Ne? Lag irgendwo mitten im Berg und die war wunderschön. So. Alte Holzbalken, das waren 25 Häuser, 18 Einwohner oder so. Und keine gerade Straße, konnte kein Auto fahren in den Straßen. War wirklich herrlich, was Wunderschönes. Jerusalem ist jetzt ist auch okay, aber ist jetzt nicht so super. Und dem Pilger und David war das bewusst, dass Jerusalem ja nicht deswegen so toll ist, weil es so schöne Bauten drin hat. Es war schon schön. Aber das Eigentliche war, dass Gott in dieser Stadt gewohnt hat. Dass Gott gesagt hat, da möchte ich wohnen. Da soll mein Haus stehen. Da möchte ich meine Gegenwart zeigen. Und deswegen wünscht auch der Pilger oder David ursprünglich Jerusalem diesen Frieden. Setzt sich dafür ein. Und er sagt nicht nur, ich wünsche dir Frieden, sondern sagt, ich will nur das Beste für dich suchen. Das ist eine Vokabel der Tat. Wir sollen etwas tun für den Frieden Jerusalems. Wie gesagt, wir könnten es auf Jerusalem tatsächlich beziehen. Tun wir etwas auch für den Frieden des Nahen Ostens? Eine Möglichkeit ist ganz einfach. Ihr könnt nach Israel gehen, euren Urlaub mal machen. Denn das bezeugen viele Leute in Israel, dass sie total ermutigt und gestärkt werden, auch für die Kriege und Kämpfe dort, wenn Menschen ihnen die Treue halten und ihren Urlaub dort machen. Das gibt natürlich auch Geld in das Land hinein. Ne? Und die Touris, die nach Israel gehen, sind fast alles nur Christen, die es aus Überzeugung tun. Die sagen, ich möchte dieses Land unterstützen. Ich möchte dahin gehen, um ein Zeichen zu setzen. Wir stehen an eurer Seite. Überwiegend aus Deutschland und aus Amerika kommen diese Touris. Das kann eine Möglichkeit zum Beispiel sein, wenn man gerade einen Haufen Geld übrig hat. Aber wir sind, jetzt mal nochmal ganz praktisch, auch aktiv aufgefordert, in unserem eigenen Umfeld unseren Frieden zu suchen. Ne? In der Stadt, in der du wohnst, in der Stadt, in der wir als Gemeinde sind. Nicht einfach nur sagen, wir beten für unsere Stadt. Das ist schon mal wichtig, das ist der erste Schritt. Das ist unbedingt notwendig. Ich hoffe, ihr betet für die Stadt und für eure Schulen, für eure Uni und so. Sondern aktiv was tun auch. Aktiv was tun. Suche das Beste für dich. Was kannst du tun, damit Friede um sich greift sozusagen. Das ist die Herausforderung hier. Ich komme zum Schluss. Wie gesagt, bevor ich hier angefangen habe in der Gemeinde, genau in diesem Sommer war ich in Israel und habe das Land mir angeschaut, ein paar Tage nur, nicht lang. Und es ist schon ein wunderschönes Land. Ich liebe es da, ich würde auch gerne mal wieder hingehen oder so, aber und auch in Jerusalem zu sein, war irgendwie ein erhebendes Gefühl. Und in der einen Straße nur Araber, in der nächsten Israelis, in der dritte Orthodoxe oder so. Du kannst da von einer Kultur in die andere rutschen innerhalb von ein paar Minuten. Das ist hochinteressant und schön. Aber diese ganzen Äußerlichkeiten, die Jerusalem vielleicht schön machen, sind für Gott gar nicht wichtig, sondern dass es der Sitz Gottes war. Da hat Gott gelebt, dass Gott seinen Bund mit Israel gemacht hat und dass er es festgemacht hat an dieser Stadt zufälligerweise. Und dieser Bund ist bis heute nicht gebrochen worden. Der Paulus, wie gesagt, im Römer Kapitel 9 bis 11 beschreibt es ausführlich. Er sagt, dieser Bund zwischen mir und dem Volk Israel ist nach wie vor aktuell. Der ist nicht gebrochen. Ich halte zu Israel. Und es wird die Zeit kommen, Römer 11, ich glaube Vers 25, da wird ganz Israel errettet werden. Die werden sich wieder bekehren zu mir. Und in dieser Zwischenzeit, wo Gott sich stärker uns als der Gemeinde, den Christen zuwendet, dürfen wir beten. Für Israel, dürfen beten, dass Gott Frieden gibt in dieses gebeutelte Land. Das ist unsere Pilgeraufgabe sozusagen. Oder eben auch, das ist die zweite Ebene, die wir gesehen haben in diesem Psalm, die ganz praktische Seite. Ihr dürft es in eurem Umfeld tun, wir als Gemeinde, ihr als Hauskreis, ihr im Teenie-Kreis, im Jugendkreis. Ihr sollt Frieden ausströmen. Ein glitzeriger Strom von Frieden soll hinter euch herziehen, egal wo ihr hingeht. Und die Beziehungen der Menschen um euch herum in Ordnung kommen. Und diese prophetische Sicht, diese letzte, die wir gesehen haben, im tiefsten gibt es Frieden nur in der Ewigkeit. Wir leben auf das himmlische Jerusalem zu und ich freue mich da so drauf. Dort werden alle Nöte gestillt, alle Tränen getrocknet, der Schmerz wird nicht mehr sein. alle Schuld und die Sünde, die mich jetzt belastet, wo ich darunter leide, wo ich Sachen nicht in den Griff kriege in meinem Leben und wo ich kaputt gehe dran, dort wird es alles gut sein. Und da freue ich mich drauf und da sehne ich mich danach und da staune ich darüber, wie es sein wird. Und wenn ich mich damit beschäftige, wenn du dich damit beschäftigst, wie es in der Ewigkeit sein wird, verändert es dein Leben jetzt und hier. Du wirst anders auf diesem Pilgerweg leben. Und nochmal zum Schluss die Aufforderung, falls dein Leben noch nicht in Ordnung gebracht ist, dann nutzt den Tag heute. Bringt die Dinge zwischen euch in Ordnung, dass Frieden herrscht. Bringt die Dinge zwischen dir und Gott in Ordnung, dass Frieden herrscht, weil Gott gibt dir dieses Angebot. Er sagt, ich habe Frieden gemacht zwischen dir und mir. Ich habe Frieden gemacht. Willst du auch in diesem Frieden teilhaben? Willst du diesen Frieden annehmen? Dann schlag ein, dann können wir in eine enge Beziehung miteinander kommen. Nutzt die Zeit und lasst euch motivieren, in den Frieden Gottes einzutreten. Amen.
Wir hoffen, was du gehört hast, war hilfreich für dich. Wenn du weitere Fragen hast, kannst du dich gerne an Pastor Immanuel wenden unter email@immanuel-grauer.de.